dreaded Odessa. A clue in an old man's diary starts a young reporter on an incredible chase across two continents on the trail of the secret organization.
Hello?
Siggy, listen, don't ask any questions. I want you to do something for me, something very, very important. But you mustn't tell anybody, do you understand?
Peter Miller is going inside the Odessa.
Germany believes she doesn't need us now. But one day, she'll know that she does.
The terrible Odessa. After more than 20 years underground, it begins its master plan of destruction.
We wouldn't have called you if it were not of maximum importance.
And when I catch up with him?
Kill him.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Bahnhofskinos, beziehungsweise der Bahnhofskino Extended Edition, falls man denn da unterscheiden möchte. Mein Name ist Patrick, das wisst ihr. Aber was ihr vielleicht noch nicht wisst, vielleicht ist, wen ich heute bei mir habe. Einen lieben und liebgewonnenen Lieblingsgast, nämlich den Finn Benkert. Hallo Finn.
Moin Patrick, hallo. Damit habe ich wieder meine Hamburger Herkunft klar gemacht.
Ja, ist ja nicht so. Also wir würden natürlich hier in Berlin niemals Moin sagen. Niemals.
Du, mir ist es tatsächlich passiert, dass ich mal, als ich in Berlin war, in eine Bäckerei gegangen bin und gesagt habe, Moin, ich hätte gern Brötchen.
Ja.
Und dann kam auch ein, Hamburger.
Ja.
Und mir war das erst gar nicht klar, warum eigentlich. Dann merkte ich, weil dieses Moin einfach schon so internalisiert in mir drin ist.
Verdammt, aber nein, das sagt man Brötchen, weil hier sagt man Schrippe.
Ich sag, siehst du, ich wäre einfach kein guter Spion gewesen. Ich hätte mich sofort verraten, wenn ich irgendwie undercover eine Gruppe von Berliner, was weiß ich, Berliner Antifa-Leuten hätte unterwandern müssen oder sowas.
Zwischen Hamburg und Berlin liegen tatsächlich nur 250 Kilometer ungefähr, aber kulturell riesengroße Unterschiede. Hier zählen ja zum Beispiel auch Franzbrötchen in Berlin als echte Delikatesse. Die werden dann immer hier als Hamburger Spezialität ausgewiesen in den lokalen Bäckereien. Exklusive Franzbrötchen. Und die kosten auch, glaube ich, doppelt so viel wie in Hamburg.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also Franzbrötchen sind ja auch eine Delikatesse mittlerweile geworden, auch in Hamburg. Mhm. Man überbietet sich da auch in absurden Kreationen. Ich bin großer Fan, solltet ihr mal hier sein, von dem weiße Schokolade-Franzbrötchen und dem Apfel-Franzbrötchen.
Okay, ich beiß doch mal einmal herzhaft in meine Bettschrippe und sage, wir sprechen über die Akte Odessa, die Odessa-File aus dem Jahr 1974 von, jetzt wird schwierig, Ronald Neame oder Name? Ich würde sagen Neame, ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Nach dem Roman von Frederick Forsyth, da bin ich mir 99% sicher, dass ich den richtig ausgesprochen habe, oder?
Ich glaube auch. Ein Weltbestseller-Autor, wie mir meine Ausgabe von Die Akte Odessa verrät.
Ja, ich bin da auch nicht mehr ganz so nah dran, denn ich bin zwar alt und deutlich älter, fast doppelt so alt wie du. Ich bin natürlich aber auch nicht in der Frederick Forsyth Super Blockbuster Mega-Autor groß geworden. Also die Ära, die war dann doch vor meiner Zeit. Also ihn habe ich tatsächlich so in meiner Kindheit und Jugend kaum noch wahrgenommen. Ich wusste, der schreibt Kriminal-Spionage-Romane, aber der war nicht wirklich so präsent. Ich glaube, seine große Zeit, das waren die 70er Jahre.
Glaube ich auch. Also der Roman ist 1972 das erste Mal erschienen und 1973 in der Bundesrepublik. Hm. Und also mich erinnerte das beim Lesen tatsächlich sehr an John le Carré hier und da mal. Die haben ja auch einen ähnlichen Werdegang tatsächlich. Ich glaube aber einfach, dass le Carré vielleicht auch so die Zeit ein bisschen überdauert hat, weil er literarisch doch nochmal ein bisschen spannender ist. Also le Carré hat ja doch einen sehr schönen Humor irgendwie noch in seinen Romanen drin. Und das ist Forsyths Sache nicht. Also Forsyth ist doch ein eher nüchterner Autor, dem es, glaube ich, eher darum geht, so eine Authentizität, so eine mimetische Glaubhaftigkeit in seinen Roman zu versichern. Und weniger erinnerungswürdige Charaktere wie ein George Smiley oder sowas zu erschaffen.
Ja, das wäre dann auch mein Eindruck, basierend auf ganz, ganz wenig Erfahrungswert. Also du hast auf jeden Fall einen reicheren Erfahrungsschatz mit Frederick Forsyth, den du auch sicher gleich zitieren wirst. Aber ich habe tatsächlich nur einmal versucht, mich an der literarischen Vorlage, an dem Roman zu Day of the Jackal, der ja ein Jahr zuvor verfilmt worden war und von Fred Zinnemann. Und ich habe ihn, glaube ich, nach 30, 40, 50 Seiten weggelegt, wohingegen ich tatsächlich ein paar John le Carrés gelesen habe. Also die gingen mir dann irgendwie leichter weg. Aber ich muss auch sagen, grundsätzlich Spionage muss man können. Also das ist jetzt irgendwie kein so leicht schreibbares Subgenre des Thrillers oder Krimis, möchte ich behaupten, weil also man verzettelt sich gerne mal, es neigt immer so ein bisschen dazu, zu trocken zu werden, vielleicht auch ein bisschen zu sehr verbunden den historischen Fakten, man will sich ja dann doch keine Blöße geben und irgendwelche Mist schreiben. Also ich glaube, sowas unterhaltsam zu gestalten, das muss man schon können. Und es ist nie so ein literarisches Genre und filmisches Genre oder Subgenre, mit dem ich so richtig warm geworden bin. Ich mag ein paar Spionagefilme, ein paar sogar sehr, aber ich würde es jetzt niemals so ganz weit oben aufhängen auf meiner persönlichen Lieblingsliste.
Ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Du sprichst ja mit dem Dennis Bastian gerade über Tony Scott bei euch in Spielfilmen. Und ich habe mit dem lieben Patrick Hittler auch eine Tony Scott-Retrospektive bei mir im Podcast gemacht.
Das weiß ich wohl, das habe ich wohl gesehen. Habe ich ein bisschen geärgert, dass ihr uns zuvorgekommen seid.
Und unsere Geister schieden sich tatsächlich ein bisschen an Spy Game. Weil ich da einfach sagen muss, ich mag das. So, ich mag diesen Stoff, ich mag die Tropen, die hier bedient werden. Und Patrick saß ein bisschen davor und meinte, ja, das ist aber auch super öde alles und das interessiert keine Sau. Und ich dachte mir, ja, aber es ist doch toll. Also, ich mag das ja. Alte Agenten, die auf die alte Zeit zurückblicken. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr bei Spy Game landet, was eure Meinung dazu sein wird.
Ja.
Ich glaube, was mir die Akte Odessa halt erschlossen hat, also es ist ein Roman, den meine Mutter mir immer sehr empfohlen hat, mein ganzes Leben lang, weil es für sie, glaube ich, ein sehr wichtiger Roman war, weil sie halt immer meinte, naja, es gab halt in ihrer Kindheit, also meine Mutter ist 66 geboren, sie meinte halt, es gab in ihrer Jugend halt wenig Möglichkeiten, sich tatsächlich über das Dritte Reich zu informieren und auch so über das in Anführungszeichen Fortbestehen des Dritten Reichs in der aktuellen Bundesrepublik. Weil sie meinte, das war halt sehr abhängig vom Bildungsstand deines Elternhauses und ja auch überhaupt von der Bereitschaft von Leuten, mit dir darüber zu reden. Und dann meinte sie, da hat sie dieser Roman doch sehr beeindruckt, weil er sehr gut darin ist, dir das alles als glaubhaft zu verkaufen. Und dann haben sie ihn tatsächlich auch nochmal in der Schule gelesen, weil anscheinend ihre Deutschlehrerin da auch irgendwie einen Wert drin erkannte. Und was mich halt einfach sehr begeistert hat an dem Roman, ist, dass er eben in Hamburg spielt. Und das ist halt natürlich immer was, eine Stadt literarisch oder filmisch zu erleben, die man kennt. Und auch so zu sehen, wie sich die Stadt verändert. Aber es ist halt auch sehr eng mit Hamburger Zeitgeschichte verknüpft. Und das fand ich immer sehr spannend, das finde ich heute auch noch spannend. So, also da, auch, weil da muss man auch sagen, da ist Forsyth sehr, sehr gut drin, uns unseren Protagonisten Peter Miller sehr glaubhaft auch in der Hamburger Szene einzuordnen.
Ja, das finde ich auch. Also dieser Authentizitätsanspruch, den du auch eben schon mal erwähnt hast, der ist auf jeden Fall im Film gegeben. Wie gesagt, für den Roman kann ich das nicht beurteilen. Aber ich habe mir auch das Ganze angeguckt. Und ich meine, abgesehen von der Tatsache, dass eben auch Menschen deutscher Herkunft alle Englisch sprechen in diesem Film oder zum überwiegenden Teil Englisch sprechen. Also ich glaube, Deutsch gesprochen wird ja nur in diesen Rückblenden auf die Zeit des Nationalsozialismus und diese KZ-Szenen. Also abgesehen davon, von dieser kleinen historischen Inakkuratesse, ist das schon alles sehr, sehr glaubhaft. Also ich sehe mir da Wien an, Heidelberg an, Hamburg an. Ich glaube, die sind auch mal kurz in Bayreuth. Das war dann weniger überzeugend, weil in der Stadt habe ich tatsächlich mal gelebt. Und da habe ich eben gesehen, okay, das ist einfach irgendeine Kulisse. Und das ist nicht Bayreuth, das ist auch nicht der Bayreuther Bahnhof. Der sah auch damals wahrscheinlich nicht so aus. Also abgesehen davon fühlt sich es aber sehr, sehr glaubwürdig an. Also ich habe wirklich das Gefühl, die könnten da leben, die Personen. Die gehen da ein und aus in Clubs, in Cafés, Bars und Kneipen. Also das wirkt alles schon sehr, sehr glaubwürdig tatsächlich, ja.
Das Einzige, was mir aufgefallen ist, das Ganze soll ja 1963 spielen und sie steigen in Hamburg einmal an einer U-Bahn-Station aus, die es 1963 noch nicht gab. Also die erst 1970 in Betrieb genommen wurde.
Oh je.
Und damit ist es natürlich ein schlechter Film.
Ich wollte gerade sagen, damit hat der Film natürlich verloren. ich habe den Film tatsächlich, obwohl der x-fach im Fernsehen lief, in meiner Kinder- und Jugendzeit, so ein klassischer Film, irgendwie nachts im Dritten, die Akte Odessa, tatsächlich nie in Gänze geguckt. Ich konnte mich an einzelne Szenen aus der ersten Hälfte erinnern. Aber in der Fassung, also in Gänze habe ich ihn noch nie gesehen und auch definitiv nicht in der Fassung, in der ich ihn jetzt gesehen habe, nämlich in der ungekürzten Fassung. Da gibt es nämlich nochmal, das sollten wir vorweg schicken, bevor jetzt Menschen sagen, ich renne gleich los und guck und ziehe mir das Ding da rein. Es gibt zwei unterschiedliche Schnittfassungen und für den deutschsprachigen Raum, zumindest für die deutsche Kinoauswertung, hat man eben damals Szenen, die im KZ-Lager in Riga spielten, rausgeschnitten.
Genau. Ich glaube aber, also wahrscheinlich wird man den Film heutzutage digital schauen. Ja. Es gibt, glaube ich, auch eine sehr schöne Indicator-Blu-ray, die du ja hast. Aber wenn man den Film jetzt bei einem größeren Apfelanbieter leiht, was ich getan habe, dann hat man da die vollständige Fassung. Genau. Ich weiß halt nicht, wie es ist, sollte der Film jetzt nochmal im Fernsehen laufen, welche Fassung man da bekommt, aber ich glaube, es ist kein Problem, die ungekürzte Fassung zu sehen.
Ja, also man muss mal dankbar sein für diese Fernsehausstrahlung oder Mediathekenangebote auch der öffentlich-rechtlichen Sender, komplett off-topic, ich weiß, aber die haben ja auch einen gewissen Sammlerwert oder sagen wir mal so, sind von historischem Interesse. Ich war zum Beispiel sehr, sehr dankbar dafür, dass vor 2-3 Jahren, glaube ich, in der Arte-Mediathek nochmal Amadeus in tatsächlich der kürzeren Kinofassung gestreamt wurde, weil der ist ansonsten einfach nicht mehr erhältlich irgendwie auf digitalen Medien. Also die musstest du tatsächlich, da musste man sich eine Sicherungskopie erstellen aus der Arte-Mediathek, damit man den überhaupt noch besitzen kann in der Kinofassung, weil sonst eben nur noch in diesem längeren Director's Cut erhältlich. Und deswegen, wer weiß, also ich hätte auch durchaus mal Interesse, aber ich glaube, du sagtest, sie ist, glaube ich, semi-legal auf YouTube verfügbar, mal diese kürzere deutsche Fassung anzugucken.
Ja, ich frage mich halt auch, wie sie dann wirkt. Ich glaube, sie wirkt ein...
Ausdrücklich keine Empfehlung natürlich, wir raten.
Genau, ja. Natürlich. Ich glaube, der Film wirkt wahrscheinlich etwas weniger effekthascherisch, wenn die KZ-Szenen nicht drin sind, weil das wird, glaube ich, etwas sein, über das gleich noch zu diskutieren wird, so wie... also sagen wir so, wie hier Nazis porträtiert werden und wie effekthascherisch der Film dann doch ist, so am Ende des Tages. Wollen wir erstmal erzählen, worum es geht?
Richtig. Kurz die Eckdaten, dann Inhaltsangabe und dann möchte ich einfach von dir wissen, wie du zu dem Film gekommen bist, warum du gesagt hast, hier, Patrick, lass uns darüber sprechen. Die Eckdaten, John Voight hat mir bereits erwähnt, der Film spielt überwiegend in Hamburg oder zum großen Teil in Hamburg, auch das hat mir bereits erwähnt. Der Regisseur ist Ronald Neame, mir hauptsächlich bekannt von seinen Katastrophenfilmen in späteren Jahren seiner Karriere, Die Höllenfahrt der Poseidon oder Meteor mit Sean Connery, also war etwas überrascht, seinen Namen hier zu lesen. Ist auch, glaube ich, für ihn kein Genre, in dem er sich sonst wahnsinnig verdient gemacht hat, aber sei es drum. Die Akte Odessa mit Maximilian Schell in weiteren Rollen, Mary Tam, Maria Schell in einer kleinen Rolle, die wird sehr prominent genannt, glaube ich, auch in den Opening Credits und es wurde auch, glaube ich, extra darauf hingewiesen in den deutschsprachigen Werbematerialien, dass endlich Maximilian Schell und Maria Schell, seine Schwester, gemeinsam vor der Kamera stehen, aber eben nie in gemeinsamen Szenen und Maria Schell auch, glaube ich, nur für ungefähr 3 Minuten. Derek Jacobi, Peter Jeffrey, Klaus Löwitsch als Bösewicht, sehr, sehr schön, Kurt Meisel und weiteres Personal. Günter Strack hier, Onkel Ludwig in einer kleinen Rolle, fand ich auch sehr, sehr hübsch zu sehen. Und die UFDB-Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen. Geschrieben hat sie Moonshade. Und Moonshade schreibt, der freie Journalist Peter Miller, John Voight, arbeitet an der Geschichte eines älteren jüdischen Mannes, der Selbstmord begangen hat. Und er wird so auf einen ehemaligen SS-Offizier aufmerksam, der angeblich wieder aufgetaucht ist und der früher ein Konzentrationslager geleitet hat. Tatsächlich scheinen viele ehemalige SS-Mitglieder eine Geheimorganisation aufgebaut zu haben, die sich Odessa nennt. Als Miller zu tief gräbt, gerät er in Gefahr und auch seine Familie scheint etwas mit Odessa zu tun zu haben. Punkt, Punkt, Punkt. Und finden...
Ja.
Lach jetzt gerne, aber tatsächlich, dass in Odessa ein Doppel-S enthalten ist, wie in SS, wie in der Waffen-SS, ist mir tatsächlich auch erst in den Opening Credits bewusst geworden, als dieser Titel, dieser Font da kommt und ich denke, stimmt.
Odessa. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, das in den deutschen Fassungen etwas ausgespart wurde. Also ja, auch tatsächlich das Doppel-S als die SS-Rune darzustellen, verständlicherweise. Die, sage ich mal, also ich weiß nicht, wie es in den 70ern um die Kunstfreiheit von verfassungsfeindlichen Symbolen bestellt war, aber ich kann schon verstehen, warum man keine SS-Rune auf ein Filmplakat oder auf ein Buchcover gedruckt hat.
Wie bist du zu dem Film gekommen oder zum Buch? Und warum hast du dann gesagt, komm hier, lass mal drüber reden?
Wie gesagt, zum Buch über meine Mutter. Und ich las das dann, glaube ich, als ausgehender Teenager und fand das doch durchaus spannend alles. Hatte, glaube ich, aber damals schon, also es war irgendwie, das muss so 2015, 16, 17 irgendwie sowas um den Dreh rum gewesen sein. Und da war, glaube ich, auch schon klar, dass es diese Odessa-Organisation nicht gibt, beziehungsweise der Wikipedia-Artikel verrät uns, dass diese Verschwörungstheorie größtenteils widerlegt ist, beziehungsweise dass halt die Existenz dieser Organisation nicht eindeutig bewiesen ist. Das scheint ein klassischer Fall davon zu sein, dass die Realität halt deutlich nüchterner und unspektakulärer war. Also es ist halt einfach sehr viele ehemalige Kollaborateure von ehemaligen SS- und Nazi-Leuten gab. Ein paar werden im Roman auch genannt, die es dann tatsächlich auch gegeben hat. Also es gab ja diese bekannten Fluchtlinien eben nach Argentinien größtenteils. Ja. Und das scheint mir einfach dieses urmenschliche Ding zu sein, dann hinter gewissen Sachen eine größere Organisation zu vermuten. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Spectre in der Zeit in den Bond-Romanen halt aufkommt, weil das wirkt für mich wie so ein Stand-in tatsächlich auch für von bösen Männern, die in einem Schloss sitzen, um einen Tisch sitzen und die Geschicke der Welt leiten. Mhm. Es hat ja auch so leichte Anklänge von einem Deep State oder sowas, ne?
Korrigier mich bitte, der Roman und auch der Film erheben schon so ein bisschen Anspruch an Wahrhaftigkeit des Erzählten, beziehungsweise eben zum Beispiel, insbesondere in Bezug auf die Figur hier von Roschmann, diesem ehemaligen Nazi-Konzentrationslagerleiter, der tatsächlich im Zuge des Erscheins des Romans dann auf der benannten, von dir genannten Fluchtlinie, dann Richtung Südamerika geflohen ist und dann auch da Jahre später erst nach Erscheinen des Films festgenommen wurde?
Genau. Richtig so? Genau, das habe ich mir auch angelesen. Also es schien irgendwie tatsächlich mit dem Release des Films zusammenzuhängen, dass er geschnappt wurde. Forsyth macht diese Realitätsbezüge im Roman relativ clever. Ja. Also das geht halt los bei der Figur des Peter Miller, wo ich mich den ganzen Roman gefragt habe, warum der Miller heißt und nicht Müller. Also weil im Roman ist er Deutscher, so das ist, und im Film ja eigentlich auch. Und ich mir dann so dachte, okay, hat Forsyth das gemacht, weil er eben aus einer englischen Perspektive schreibt. Allerdings andere Leute haben dann deutsche Namen oder so deutsche Namen, dass ein Amerikaner sie wahrscheinlich noch aussprechen kann. Ich denke mal, das wird
der Grund. Oh, die haben sehr deutsche Namen, ja.
Aber so Leute wie Klaus Winzer oder sowas, ich glaube, das kann...
Die heißen Krieger und Streit und Winzer, also Deutscher geht es tatsächlich nicht mehr.
Ich glaube aber, das sind wahrscheinlich Namen, die amerikanische oder englischsprachige Zunge noch aussprechen kann. Mhm. Und bei dem Müller tun sie sich ja ein bisschen schwer. Und wahrscheinlich heißt er deswegen Miller. Was ich sehr spannend finde, ist, also der wird uns als so ein... Sensationsjournalist vorgestellt. Er arbeitet für eine Zeitung namens Komet, wo ich mich auch gefragt habe, ob das ein Stand-in für was sein soll. Also Stern und Spiegel werden als reale Publikation in dem Roman auch genannt. Der Komet hat so ein bisschen was von der Bild, hat aber auch ein bisschen was vom Spiegel. Sein Chefredakteur hat so ein bisschen Axel Springer-Vibes, geht hier und da durch. Ja. Also ein Verleger, der nach dem Krieg mit Illustrierten, mit Meldungen, die Menschen lesen möchten, bekannt wurde. Mhm. Also Nachtigall, ich hör dir Trapsen, ne? aber was ich eben sehr spannend finde, ist zum Beispiel, dass Miller seinen Status als Starjournalist in Hamburg bekommen hat, weil ihm aufgefallen ist, dass die Beatles in Hamburg ihren Ursprung genommen haben. Mhm. Und er sieht dann irgendwie in einer Illustrierten beim Friseur eben Fotos von den Beatles in einem Schlagermagazin, obwohl er sich für Schlager eigentlich nicht erinnert, eigentlich nicht interessiert und erinnert sich dann, ich bin doch mal im Starclub abgestiegen vor ein paar Jahren in Hamburg und da haben die Jungs doch auf der Bühne gespielt, aber die waren noch zu fünft. Mhm. Und die hatten doch immer so ein Mädchen dabei, so eine Fotografin. Findige Beatles-Fans wissen, das ist Astrid Kircher. Mhm. Und in der Roman-Diegese geht er dann eben zu Kircher und kauft ihr die Exklusivrechte für alle Fotos von den Beatles ab, die sie damals geschossen hat. Und so kann sich Miller eben ein gewisses Kapital sichern und unter anderem auch einen englischen Jaguar, der linkslenkrig ist, der es nicht in den Film geschafft hat, was ich spannend finde. Denn dieser Jaguar wird ihm hier und da auch mal zum Verhängnis, weil es eben ein sehr auffälliges Gefährt auf deutschen Straßen ist und uns auch immer wieder gesagt wird, dass sich sehr viele Menschen für diesen Jaguar interessieren. Er reist auch ein paar Mal in die DDR und dann schreibt Forsyth sowas wie, die DDR-Grenzbeamten bemühten sich, ihr Interesse für Sportwagen zurückzuhalten und protokollgetreu die Untersuchung durchzuführen. Also so das spart der Film so ein bisschen aus, aber Millers Vater war in der SS, das erfahren wir von seiner Mutter. Mhm. Und was, glaube ich, die Sache des Romans ist, der Roman fällt so relativ in zwei, wenn nicht sogar drei Teile. Wir haben halt einmal den Hauptplot. Wir haben die Tagebucheinträge von Salomon Tauber, die auch, die dann halt auch in einem etwas anderen Stil geschrieben sind. Und wir haben so, ich nenne es mal Reportage-Bericht-Ebene, in der uns Forsyth erklärt, wie das denn hier alles läuft, also wie die Fluchtlinien funktioniert haben. Und das ist dann tatsächlich in einem sehr nüchternen journalistischen Stil geschrieben. Das ist sehr glaubwürdig, also da kann man sich durchaus von verführen lassen. Es ist aber auch so ein bisschen hinterhältig, denn ab dem Punkt, wo Miller das erste Mal von der Odessa erfährt, wird uns die Existenz dieser Odessa-Organisation auch in diesen Reportageteilen einfach behauptet. Mhm. Und da kann ich vorstellen, das ist schon sehr gekonnt gemacht, das ist sehr geschickt gemacht, dass man das damals für voll genommen hat. Wie gesagt, heutige Recherchen und Ergebnisse zeigen, dass es wohl nicht so war. Das würde ich sagen, tut Tut dem Roman natürlich als Wahrheitsdokument ein bisschen Abbruch. Ich finde es aber als Zeitdokument sehr, sehr spannend. Denn ich würde sagen, weniger als hier einen spannenden Krimiplot zu erzählen, geht es halt Forsyth darum, tatsächlich so eine Analyse der BRD vorzunehmen und uns zu zeigen, dass die BRD halt eben in den 60ern immer noch durchsetzt ist von Nazis, die nicht gefasst wurden. Und er demonstriert uns halt anhand von Miller auch sehr gut, warum es nicht möglich ist, Informationen über SS-Leute herauszufinden. Also wie verschiedene Stellen dagegen arbeiten. Weil eben Miller hat einen Polizeikumpel, der ihm das Tagebuch von Tauber dann eben auch gibt. Und der Polizeibeamte sagt aber eben auch, hey, pass auf, wenn ein junger Polizeibeamter irgendwas in Richtung Drittes Reich herausfinden möchte, dann kannst du dir sicher sein, dass du keine Beförderung mehr in diesem Land kriegst.
Ja.
Und das ist glaube ich, Forsyth ein sehr großes Anliegen. Man kriegt auch so ein bisschen Instruktionen, wie man als Bürger der BRD an Informationen kommen könnte. Also das Document Center in Berlin wird erwähnt, das Zentralarchiv in Ludwigsburg oder sowas. Die bereist Miller dann auch alle für uns. Also ich glaube, es hat auch so ein bisschen instruktiven Charakter hier alles.
Ja, absolut. Tatsächlich neigen ja auch gerade so Spionage-Erzählungen dazu, zu viel an Personal. Und ich finde, das ist etwas, was ich, also so ein möglicher Kritikpunkt, dem die Akte Odessa als Film zumindest, das Buch habe ich nicht gelesen, ganz gut aus dem Weg geht.
Ja.
Weil, also man hat schon das Gefühl, er muss tatsächlich auch gegen hierarchische und bürokratische Hürden kämpfen, um eben an die Informationen zu kommen, an die er kommen will, eben Peter Miller. Aber es ist dann doch auf ein, also das Personal bleibt aber immer überschaubar insofern, dass man immer sofort weiß, aha, okay, das sind so die Gegenspieler, das sind die, die treiben ein doppelbürdiges Spiel, also zum Beispiel Polizisten, die aber in Wirklichkeit eben für diese Nazi-Organisation, für die Odessa-Organisation arbeiten, wie jetzt die von Günter Strack gespielte Figur, und das sind eben die Leute, die es gut mit ihm meinen. Davon gibt es aber ehrlich gesagt ganz, ganz wenige. Vielleicht auch seine Lebensgefährtin Siggi, die, deren Beziehung ich übrigens sehr, sehr hübsch fand, tatsächlich hier im Film. Man merkt eben so, sie ist quasi für das Einkommen zuständig, sie versorgt ihn mit, zahlt wahrscheinlich auch die Miete, und er ist gerade der, der sich so ein bisschen auch in einer, karrieretechnischen Sinnkrise befindet und gerade nicht so richtig weiß, wohin die Fahrt geht. Er hat eben einen journalistischen großen Erfolg gehabt, einen Scoop. Und jetzt ist er eben so an einem Punkt, wo er sagt, so, ach, was mache ich eigentlich hier mit meinem Leben?
Ich glaube, also ich fand deine Analyse so von dieser Art von Bürokratie und Spionage-Roman gerade relativ passend, weil genau so ist es im Roman.
Das macht es aber ein bisschen anstrengender zu lesen.
Man muss da Bock drauf haben, glaube ich. Und ich finde das relativ spannend tatsächlich. Ich würde mal sagen, so das Leseerlebnis von Die Akte Odessa ist so ein bisschen wie den Film Zodiac von David Fincher zu schauen. Also das ist halt auch sehr viel, oder gerade so die erste Hälfte von Zodiac, das ist halt auch sehr viel. Ja, bürokratische Entitäten arbeiten nicht miteinander, da gehen Akten verloren, Stelle A mag Stelle B nicht, deswegen kommunizieren die nicht miteinander.
Zu Zodiac habe ich übrigens beide Sachbücher gelesen, auf denen der Film basiert, und die sind tatsächlich ja genau das, was du beschreibst, noch schlimmer.
Deswegen, also ich glaube, man muss da ein bisschen Lust drauf haben. Der Vorteil von Die Akte Odessa ist, es ist auch nicht so ein wahnsinnig langes Buch. Mhm. Also meine Ausgabe hat hier 260 Seiten.
Aber ansonsten, ja, was den Wahrhaftigkeitsanspruch betrifft, gut, er ist da. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das kann auch durchaus ein Plus für die geneigte Leserin oder geneigten Leser sein. Ich lese ja auch durchaus hier und da auch mal ganz gern solche Romane. Aber man sollte das wahrscheinlich jetzt schon so in eine Ecke packen mit Da Vinci Code oder Foucaultsches Pendel von Umberto Eco, im Sinne von, ja klar, sind da historische, akkurate Bezüge drin, aber einfach nur als Grundlage für eine spannende Geschichte, die hier erzählt werden will.
Wir sollten vielleicht noch mal sagen, also ich glaube, Forsyth ist nicht der allersympathischste Mensch. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hat, glaube ich, 2014 oder so einen etwas merkwürdig anmutigenden, offenen Brief geschrieben darüber, dass Deutschland sich mal nicht so haben sollte und als Volk auch mal wieder aufstehen sollte. Weil das, was zwischen 1932 und 1945 passiert ist, ist jetzt ja wirklich auch lange her.
Ja.
Ich zitiere einfach mal. Deutschland hat seit 1950 sehr viel Gutes getan und wird das weiter tun. Aber welches Deutschland? Ein ins Zaumzeug gespannter Ackergaul, der Tag und Nacht schuftet, um für die Faulenzer unter ihren Olivenbäumen zu bezahlen. Mhm. Oder eine stolze und anständige Nation, die auf ihrer nationalen Souveränität beharrt, die bereit ist, mit Brüssel zusammenzuarbeiten, die sich aber nicht einer undemokratischen Regierung unterwirft. Also,
Man kommt in ein Alter, in dem man dann auch irgendwann besser die Klappe halten sollte. Ich wünschte auch, wir hätten uns so einen Menschen wie Peter Hane einfach so als irgendwie heute Sendung Moderator verabschiedet und er wäre nicht wiedergekommen. Als Frederick Forsyth für Arme.
Mit dem Wissen darum kann man schon sagen, also dieser Roman argumentiert sehr stark auch gegen eine Kollektivschuld.
Ja.
Dazu muss ich auch sagen, dazu kann man stehen, wie man möchte als Privatperson jetzt. Ich finde es etwas schwierig, einem Juden eine Textzeile in den Mund zu legen. Das waren nicht die Deutschen, das waren einzelne Leute.
Ja, klar.
Das soweit dazu. Also, weil ich glaube, die Diskussion müssen wir hier nicht führen. Wir wollen ja über den Film reden und nicht.
Müssen wir auch nicht. Und das ist auch ehrlich gesagt nicht der Duktus, also nicht die Attitüde, die Haltung des Films, der ja wirklich ganz klar damit beginnt, dass uns quasi zwei uns zu diesem Zeitpunkt noch vollkommen unbekannte Personen eben sagen, hier übrigens, da wird ein Terroranschlag geplant, der Israel auslöschen wird. Und da geht es eben auch darum, um eine nebulöse Organisation, die eben die Existenz eines gesamten Landes und Volkes bedroht. Und da geht es eben nicht um einzelne Personen. Also der Film sagt schon, hier große Terrorbedrohung, was jetzt? Und ehrlich gesagt, ich habe mich am Anfang so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich dachte, wer sind die Leute? Worum geht's genau? Wie, was? Ägypten? Bombe? Wie, what? Es verleiht aber der darauf folgenden Handlung ein Mehr an Gewicht, das sie dringend nötig hat, weil ich glaube, danach wird es halt wirklich kleinkariert und wir verzetteln uns oft so in eine sehr, sehr kleinteilige Investigativarbeit, bei der so zwischenzeitlich auch so ein bisschen das Gefühl dafür verloren zu gehen scheint, zumindest meinerseits, worum geht's hier eigentlich? Und irgendwie so immer im Hinterkopf zu haben, aha, okay, ja, Terroranschlag, das Leben von Millionen Menschen ist bedroht, Auslöschung eines gesamten Kulturraums und Volkes, aha, alles klar. Das befeuert dann irgendwie doch noch die Handlung, selbst wenn wir uns dann eben von Bürokrat 13 zu Bürokrat 14 bewegen, weil Peter Miller eben nicht an die Akten rankommt, die er eben braucht für seine Arbeit.
Ja, das macht der Roman stets klarer. Also da sind wir halt auch mal dann in dem, an dem großen Tisch mit Odessa. Wir sind irgendwie mit dem Mossad irgendwie in Besprechungsräumen und sowas. Also der Roman ist da doch mehr dahinter, uns auch die politischen Zusammenhänge klar zu machen. Und das, fand ich, waren dann so ein bisschen die ermüdenden Details. Eben weil es ja wirklich 50 Jahre von meiner Lebensrealität entfernt ist. Und ich glaube, man konnte schon annehmen, dass im Jahre 1972 gewisse Namen den LeserInnen noch was gesagt haben.
Ja.
Mir aber nicht, weswegen ich da häufig auch vorsaß und mir dachte, ja, wer auch immer dieser israelische General jetzt gerade ist. Also
das geht auch mir so, muss ich sagen. Und ich bin auch mal gut 20 Jahre älter. Also das ist auch ganz weit weg von meiner Realität. Auch ich gehöre zu der Generation, aber ich glaube gar nicht, ob es überhaupt eine Generation gibt, deren Eltern oder Großeltern gerne über den Zweiten Weltkrieg geredet haben. Also mit mir haben eben meine Großeltern auch nicht gerne über diese Zeit geredet. Und wenn, dann waren es eben persönliche Erfahrungsschilderungen und nicht, da ging es eben nicht um das große Ganze und wer da wen befehligt hat und welche Truppen wohin marschiert sind. Also darüber habe ich auch ganz, ganz wenig Detailwissen. Aber es wirkt sehr, sehr authentisch in diesem Film. Also der Film präsentiert mir das so, als ob ich das jetzt hier für bare Münze nehmen müsste. Und deswegen, und das macht er auch tatsächlich ganz gut, das machen ja auch andere Stoffe, ich habe ja vorhin ein paar zitiert, die das so machen, die so Realität und Fiktion vermischen, mir immer so ein bisschen das Gefühl, ah, okay, hier geht es tatsächlich um eine reale Bedrohung. Weil ich kann nicht immer genau nachvollziehen, welche historischen Ereignisse oder Personen, die jetzt zitiert werden, tatsächlich auch in der Realität verankert sind. Aber es fühlt sich immer sehr, sehr wahr an. Also wenn ich bei dieser Nazi-Versammlung dann da bin und die singen da Schwarzborn ist die Haselnuss und prosten sich zu und machen da so wirklich mehr schlecht als recht, schwingen die da hardcore nationalsozialistische Sprüche und reden, irgendwie so unter dem Deckmantel eines strammen Patriotismus. Das fühlt sich alles schon wirklich so an, wie so richtig wahrhaftig ekelhaft, so wie ich mir das auch vorstelle, dass es bei solchen Veranstaltungen abgeht. Im Vereinsheim.
Genau, was man vielleicht auch mal so zu dieser mimetischen Glaubhaftigkeit, die Film und Roman irgendwie erstellen wollen, noch vielleicht sagen muss, ist, dass die Ermordung Kennedys ist so der Ausgangspunkt der gesamten Handlung.
Stimmt, ja.
Und es gibt hier halt eine, also die Passage ist auch im Film genauso enthalten, da haben wir halt einen Off-Kommentar von John Voight als Miller dann eben und im Roman sagt uns, also er hört halt im Radio, Kennedy wurde ermordet, fährt an die Straße und sieht deswegen einen Krankenwagen, der eben zu der Wohnung von dem Tauber fährt und kommt so an das Tagebuch und der Roman lässt uns hier verlauten, um uns auch schon mal heiß zu machen darauf, was uns auf den nächsten 200 Seiten erwarten wird. Nur allzu gerne versucht man sich auszumalen, was geschehen wäre, wenn. Gewöhnlich sind solche Denkspiele müßig, denn was hätte sein können, wird man nie wissen. Mhm. Dennoch, Peter Miller hätte seinen Wagen mit Sicherheit nicht an den Straßenrand gesteuert und dort eine halbe Stunde lang geparkt, wenn an jedem Abend sein Radio nicht eingeschaltet gewesen wäre. Weder hätte er den Unfallwagen gesehen, noch jemals von Salomon Tauber und Eduard Roschmann etwas gehört und aller Wahrscheinlichkeit hätte der Staat Israel 40 Monate später nicht mehr existiert. Mhm. Uiuiui.
Ich fand es tatsächlich, also das hat mich tatsächlich gepackt. Also ich finde die Art und Weise, wie die Geschichte aufbereitet ist, jetzt mal abgesehen von so dem kleinen Stolperer zu Beginn, als John Voight hier hinter den Opening Credits durch Hamburg fährt und eben dieser Perry Como-Song da spielt, für den sie offenbar viel Geld bezahlt haben und der eben dann geschrieben von Andrew Lloyd Webber, der dann eben auch in voller Länge ausgespielt wird. Also abgesehen davon ist ja schon von Beginn an relativ packend. Also ich finde das schon so als Ausgangspunkt für einen Film sehr cool gelöst, dass da etwas passiert, von dem man nicht genau weiß, was die Gründe dahinter sind. Da hat sich jemand das Leben genommen und Günther Strack trägt so als sinister guckender Polizist da Akten raus. Und also man will dann doch wissen, was da geschehen ist. Das ist schon hochgradig faszinierend tatsächlich. Und auch dieser persönliche Bezug zu dieser Figur des Salomon ist wirklich toll, weil natürlich diese ganze Terrorgefahr viel zu abstrakt, die ist so wunderbar, so als Bedrohung, die über allem schwebt, aber natürlich als Ereignis viel zu abstrakt, also für uns gar nicht so greifbar und verständlich, als dass sie so eine Handlung dann auch maßgeblich befeuern könnte. Um diese persönliche Geschichte zu haben, diese Tagebücher, durch die sich dann hier Peter Miller liest, inklusive der, finde ich, sehr, sehr treffend, also auch wirklich emotional treffenden Rückblenden, so auf diese KZ-Szenen, das fand ich schon tatsächlich stark. Also da muss ich dem wirklich Hut ab an den Film und das ein Macher. Also hat mir wirklich gut gefallen, tatsächlich sehr wirkungsvoll.
Wirkungsvoll würde ich auch unterschreiben. Ich würde dem Buch ein bisschen ankreiden, dass es sich auch ein bisschen weidet eben an der Grausamkeit von Roschmann. Das hat natürlich eine sehr bestimmte Tradition, auch irgendwie, glaube ich, gerade so in den 70ern, 80ern, um eben Nazis darzustellen. Und das ist für mich aus heutiger Sicht nicht mehr das Allerspannendste, sage ich mal. Also ich finde die Bürokratie des Nationalsozialismus immer sehr viel unheimlicher tatsächlich als das Ganze dann. Es spielt natürlich wieder ein auf diese Grundthese von, es war nicht Deutschland, es waren einzelne Menschen. Mhm. Ich frage mich halt,
Die der Film auch nicht vertritt,
aber ich finde, der Roman hat teilweise dieses Problem, dann eine Grausamkeit eben auf eine Person abzuwälzen. Und auch so ein bisschen sagen, ja, es gab aber ja auch gute Generäle, wie eben den Vater von Peter Miller oder sowas, ne?
Oh, ja, dazu später.
Und das finde ich dann halt immer schwierig. Das mag aber auch sein, dass es halt eher eine 70er-Jahre-Perspektive war auf etwas, was man heute ein bisschen anders lösen würde.
Ja, also der Film macht es ja so in seinen Rückblenden, in denen wir eben Roschmann bei der Arbeit, sage ich mal, in Gänsefüßchen sehen, dass er schon sagt, dass Roschmann die maßgebliche zerstörerische, hasserfüllte Kraft ist, die eben für die Auslöschung der oder die organisierte Auslöschung der menschlichen Lebens in diesem Gefangenenlager verantwortlich ist, aber eben auch Handlanger hat, die ihm quasi blind folgen. Also er foppt ja zum Beispiel einmal, wenn man das so nennen kann, während der Exekution von mehreren Gefangenen, den letzten überlebenden Gefangenen, indem er quasi einfach einen Schuss in die Luft feuert und dieser Gefangene dann im Glauben, er habe gerade eine Kugel in den Rücken oder Hinterkopf bekommen, dann einfach zur Seite fällt und wahrscheinlich für den Bruchteil einer Sekunde vermutet, er sei tot. Nur um dann eben die Erkenntnis zu haben, ach, ich wurde gar nicht erschossen, der hat nur so getan. Dann schickt er aber eben seinen Whatever-Adjutanten los und sagt, hier übernehmen Sie den Rest. Und dann hört man eben auch nur im Off, quasi aus dem Off einen Schuss und muss eben davon ausgehen, dass der dann eben einfach den KZ-Insassen abgeknallt hat, also ermordet hat. Und da macht der Film schon ganz deutlich, das ganze System ist komplett korrupt und das sind alles Schweine.
Da würde ich auch sagen, also der Film ist in diesen Rückblenden tatsächlich etwas geschmackvoller.
Da steht ja nie ein Nazi auf oder einer von den Untergebenen und sagt, Chef, das ist doch, sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Also das sind ja, die folgen ja alle im blinden Gehorsam, bis auf den einen, der dann eben erschossen wird und dann,
Genau, das Buch, fand ich, weidet sich doch ein bisschen mehr an den Grausamkeiten von Roschmann und hat auch so ein bisschen, glaube ich, diese Faszination mit den Grausamkeiten des Nationalsozialismus, was ich etwas geschmacklos fand.
Nachvollziehbar, ja. Maximilian Schell, genau. Wollte ich bei der Gelegenheit erwähnen, ist absolut fantastisch als Roschmann. Ich mag ihn wirklich gern als Schauspieler. Ich muss echt zugeben, ich habe ihn zu wenig gesehen und das wirft jetzt auch nicht das allerbeste Blick auf mich. Ich glaube, so seine prägende Rolle für mich bleibt immer die des irren Wissenschaftlers in Das Schwarze Loch, diesem Disney-Film. Aber er ist wirklich hervorragend gut hier drin und ich habe ihn in Abwesenheit eines Bartes auch gar nicht erkannt.
Erstmal. Ist ja auch eine Rolle, die er gerne mal gespielt hat, also die Rolle des Nazis. Also ich glaube, mir ist er größtenteils aus Das Urteil von Nürnberg bekannt, wo er ja den Hauptangeklagten auch spielt.
Ja.
Ich glaube, da ist er so eine Josef Mengele Instanz oder Paraphrase.
Ja. Also in meinem Fall tatsächlich hauptsächlich Schwarzes Loch und Steiner, das Eiserne Kreuz, also der Peckinpah-Film.
Genau, Steiner,
wo er auch an der Rolle, an der Seite unter anderem von Klaus Löwitsch spielt, der ja auch mitspielt, wo er aber irgendwie nicht so der Böse ist.
Ja, also ich glaube durchaus so ein gewisses Typecasting hier und da mal gehabt, eben in der Zeit, wo man Filme über den Zweiten Weltkrieg gedreht hat.
Ja, tatsächlich. John Voight finde ich auch hervorragend hier. Also ich muss tatsächlich mal so ein bisschen hier für den Cast lobhudeln. Die sind alle wirklich hervorragend. Und was mir wirklich gut gefallen hat, ist eben, klar, der Film, ich möchte nicht sagen, er leidet drunter, aber es ist tatsächlich, glaube ich, einfach ein kommerzielles Erfordernis, dass der Film zum überwiegenden Teil englischsprachig ist. Da wäre man vielleicht heute innerhalb diverser Streaming-Angebote mittlerweile ein bisschen mutiger. Siehe sowas wie diese Disney-Serie Shogun oder Shogun, die eben es tatsächlich auch wagt, großenteils im quasi Menschen auf Japanisch reden zu lassen in einer US-Serie. Aber das war eben 1974 noch nicht der Fall. Da hat man sich wahrscheinlich einfach nicht getraut, in einer Koproduktion, eben einer Hollywood-Koproduktion, zu sagen, okay, die reden jetzt die ganze Zeit Deutsch. Also die reden schon Englisch, aber die Art und Weise, wie sie Englisch miteinander reden, wirkt für mich sehr, sehr glaubwürdig. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Es ist sehr, sehr treffend. Also es ist nicht so ein aufgesetztes, schlechtes Fake Deutsch, wie man es dann eben auch gerne mal in mittelmäßig guten Sketchen im US-Fernsehen sieht.
Es ist nicht top secret, sagen wir so.
Nee, richtig, richtig, genau. Aber eben auch kein so eindeutig verortbarer englischer Dialekt, sodass man sagen kann, aha, okay, das ist eindeutig amerikanischer Prägung oder britischer Prägung oder sonst welcher Prägung, die kommen da und daher. Also es hat so eine gewisse Gleichförmigkeit und ich kann es nicht besser auf den Punkt bringen, aber auch das fühlt sich für mich sehr, sehr gut an. Und Peter Miller, also John Voight wirkt eben so überzeugend deutsch, wie man eben als US-Amerikaner wirken kann, glaube ich.
Ja, das fand ich auch.
Er gibt also, sich auch niemals die Blöße und spricht Sachen falsch aus.
Ja, man fühlt sich vielleicht da so ein bisschen an sowas wie House of Gucci oder sowas. Weiß ich, ja, hatte ich so das Gefühl, einer der letzten Filme war, der dieses amerikanische und britische SchauspielerInnen machen mal einfach den schönsten Restaurante Mamma Mia Akzent.
Ja, da sind wir Deutsch natürlich hervorragend drin. Ich meine, wir schicken Uwe Kockisch und Joachim Krohl als Kommissario Brunetti nach Venedig, wo er dann auf Henry Hübchen trifft als Dottore, schlag mich tot. Und da kommt noch Vita Polo um die Ecke und, ach nee, die ist ja tot, Entschuldigung.
Ja, weiter muss sagen, auch John Voight natürlich jetzt auch eher ein bisschen ein Arschloch geworden, wie man so schön sagt, irgendwie in den letzten Jahren oder auch doch eher auf der konservativen Ebene verhaftet.
Ja, ich sehe darüber hinweg.
Ja, ich glaube, muss man auch. Aber so, es ist irgendwie interessant, dass wir hier zwei Leute, also mit Forsyth und Voight, irgendwie zwei Leute hier wieder dabei haben, die politisch heute, glaube ich, nicht mehr ganz so, oder auf jeden Fall auf der Seite, die wir als angenehm erachten würden, nicht mehr ganz stehen. Sagen wir es so.
Ja, Angelina Jolie hat auch immer behauptet, er sei ein schlechter Vater. Ich kann dazu nichts sagen.
Ja, ich frage sie bei Gelegenheit.
Aber er war tatsächlich hervorragend lange Zeit. Also ich muss sagen, ungeachtet seiner persönlichen und politischen Überzeugungen oder Taten, ich finde ihn tatsächlich als Schauspieler sehr, sehr gut. Und gerade in 70er-Jahre-Filmen, also da hatte John Voight zumindest gemäß dessen, was ich so von ihm gesehen habe aus dieser Zeit, eigentlich keine Aussetzer.
Ja, der war immer wie Midnight Cowboy oder so,
ja, ist brillant. Also wirklich super. Und tatsächlich, also er hatte ja auch noch relativ lange auch mittelgroßen Star-Ruhm und hatte ja auch in großen Hollywood-Produktionen immer auch so ein bisschen als irgendwie die väterliche Autoritätsfigur oder den Gegenspieler besetzt. Und also er ist sehr stark. Beim Sterben ist jeder der Erste. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ich habe ihn zuletzt gesehen, weil wir ihn in der Uni behandelt haben, als bösen General in Transformers.
Ah, okay, die Transformers-Filme habe ich nicht so verfolgt, aber gut zu wissen.
Ja, die sind, also der erste ist durchaus spannend, sag ich mal. Okay. Auch so von der Drehbuchebene her.
Ja, ich muss sagen, tatsächlich, ich habe jetzt nicht bewusst Filme mit ihm vermieden in den letzten ein, zwei Jahrzehnten, aber ich habe ihn auch tatsächlich einfach nicht mehr wahrgenommen, so richtig nach, also das ist doch, letztes, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, sind eben da seine Kollaboration mit Michael Mann, also Heat oder Ali. Mhm. Und dann war es das fast, ich glaube, er spielt doch im Manchurian Candidate im Jonathan Demme Remake mit, das ich ja lieber mag als, glaube ich, der Großteil der Menschheit. Aber das war's dann auch.
Er spielt im neuen Coppola mit, also in diesem Megapolis.
Megalopolis, okay.
Megalopolis, ja. Hm. Und ich habe so ein bisschen, ich habe es noch nicht getan, aber ich habe so ein bisschen perverses Verlangen, diesen Film Big Fat Important Movie zu sehen. Das okay. ist irgendwie ein Film von David Zucker und scheint irgendwie eine republikanische Zucker Agram Zucker Comedy zu sein.
Okay, okay.
Was einfach wahnsinnig abstrus klingt.
Ich sehe gerade, er hat eine dauerhafte Nebenrolle in dieser US-Serie namens Ray Donovan.
Hm? Über 80 Folgen. Die ja auch recht gut sein soll.
Ja, ich hörte auch gut, das aber hab's sie auch nie gesehen. Ja gut, wer weiß. Vielleicht wird so irgendwie Megalopolis der große Comeback-Film für Shia LaBeouf und John Voight, wer weiß das. Also, überhaupt so, Dustin Hoffman ist ja auch so auf dem halben Wege dahin, das böse Wort, gecancelt zu werden. So, deswegen, mal gucken. Also irgendwie so ein Stell-Dich-Ein von Ehemaligen aus Hollywood, finde ja. ich
unsere armen New Hollywood-Stars.
Ja, die armen, ja, ja. Genau. Shia LaBeouf allem voran. Oh, das ist ja hier eine Transformers-Reunion, stelle ich gerade fest.
Ja.
Meine Güte.
Das wird ein großes Hallo gegeben haben am Set.
Ja. Aber ja, also überhaupt, ich finde die Prämisse des Films unwiderstehlich. Die ganze Art und Weise, wie es aufgebereitet ist, eben durch über diese auf dieser persönlichen Ebene, durch diese Erfahrungsberichte des ehemaligen KZ-Insassen Salomon und seine Tagebücher, sehr, sehr empathisch, sehr, sehr berührend tatsächlich auch. Also das ist so, ich kann auch verstehen, dass tatsächlich sich Peter Miller in diesen Tagebüchern verliert. Dann beginnt die eigentliche Kriminalhandlung. Auch das fühlt sich sehr wahrhaftig an. Ich mag diese ganzen Nazi-Recken, die da rumlaufen, alle total widerlich. Also wenn ich das schon sehe, sowas wie irgendwie dieser Briefkopf mit, wo dann da steht Division Siegfried und man weiß ganz genau, was für alte Nazischweine dahinter stehen. Mhm. Man möchte ihnen ins Gesicht spucken. Also das ist schon irgendwie, sagen wir mal so, ich fühle mich echt beflügelt von diesem Film. Das ist so genau die Art von Nazi-Spionage-Film, den ich gucken möchte. Und er verliert für mich erst ehrlich gesagt so ein bisschen gegen Ende. Aber lange, lange Zeit habe ich wirklich, wirklich viel Vergnügen daran gehabt, wenn man das so nennen kann.
Das geht mir auch so. Also sowohl in Roman als auch in Film finde ich die erste Hälfte etwas packender, wo es halt wirklich diese bürokratische Ebene hat. Und dann geht es ja darum, dass Miller die Organisation Odessa unterwandern muss und sich eine Identität eines ehemaligen SS-Mannes aneignet, einen kleinen Drill bekommt. Da lernen wir als deutsche LeserInnen dann natürlich auch noch mal so ein bisschen mehr, was in der SS eigentlich passiert ist. Mhm. Da könnte man jetzt böserweise auch fragen, ob Forsyth nicht doch auch eine gewisse Faszination hat eben für diese Gruppierung und für ihre Praktiken und Mythen. Es geht dann doch in etwas erwartbare Fälle und ich finde einfach schade, also wir spoilern vielleicht einmal an dieser Stelle gesagt, wenn man denn was spoilern kann an diesem Film. Ich finde es etwas schade, dass man Miller auf den letzten Metern eine persönliche Agenda andichtet, die ihn, also die seine Integrität als Protagonist halt so ein bisschen nach unten zieht. Weil das Starke eigentlich ist, so eine Grundfrage des Romans ist eben auch, warum tut er das überhaupt? Also warum recherchiert er überhaupt, wenn ihm, also weil es nicht zu seinem Charakter passt, als so Hallo-Drei-Star-Journalist? Und warum macht er das, wenn er nicht mal Geld für diese Story bekommt? Weil eben sein Verleger ihm auch sagt, du, das ist eine Geschichte, die will kein Mensch in der Bundesrepublik lesen. Mhm. Weil er sagt dann eben, niemand will was hören über deutsche ermordete Juden, weil es hätten halt die Nachbarn sein können von unseren LeserInnen.
Ja.
Mach es nicht. Er sagt irgendwie so, wenn Roschmann vor Gericht gestellt wird, kannst du gern drüber berichten, aber wenn nicht, sonst nicht so. Und warum berichtest du? Hast du ein persönliches Interesse? Und Miller sagt immer nein. Beziehungsweise ich muss Ihnen meine Gründe nicht erläutern. Und dann kommt eben auch so relativ aus dem Off, ja, oder wir wissen aus dem Tagebuch von Tauber, Roschmann hat einen SS-Hauptmann erschossen, irgendwie 1944, glaube ich. Und dann stellt sich heraus, das war der Vater von Miller. Und das hat er erkannt aus dem Tagebuch, dass das sein Vater gewesen sein muss, weil Roschmann ihn eben an genau dem Tag erschossen hat, wo sein Vater auch gefallen ist. Wo ich mir jetzt auch denken würde, okay, ob das wirklich der einzige SS-Mann ist, der in Riga gefallen ist an genau diesem Tag, man weiß es nicht. Es ist halt ein bisschen schade, dass er am Ende dann doch diese persönliche Verknüpfung haben muss.
Ja, ja. Wir sehen diese Szene relativ früh im Film, in der Roschmann diesen anderen Hauptmann, wie auch immer, da erschießt. Und sie wirkt so ein bisschen beliebig, die Szene. Ich habe sie allerdings auch nicht in dem Moment, in dem sie geschieht, nicht weiter in Frage gestellt. Weil ich dachte, naja gut, das ist eben einfach nur, der Film will uns offenbar in regelmäßigen Abständen daran erinnern, was für ein Monster Roschmann war. Und jetzt macht er eben auch noch das. Jetzt geht er eben nicht nur mal irgendwie gegen die gegen das Volk, das ihm beauftragt wurde, auszulöschen, sondern eben auch noch gegen seine eigenen Leute. Und ich fragte mich in dem Moment so ein bisschen, ja, wie hat es das jetzt irgendwie auch noch gebraucht? Ist jetzt deswegen nicht nur sehr schlimm, sondern sehr, sehr schlimm, ein sehr, sehr schlimmer Mensch? Ich weiß es nicht. Aber die Szene ist dann eben auch vorbei. Es wird nicht weiterhin darauf Bezug genommen. Und ich denke mir, ja gut, also insofern, wenn dann am Ende diese überraschende Wendung kommt, so von wegen, ha, und Peter Weller ist eben der Sohn dieses Hauptmanns, der von Roschmann erschossen wurde, von Maximilian Schells Figur, dachte ich mir schon, warum? Habe ich das noch gebraucht? Kann ich ganz klar für mich mit Nein beantworten, weil ich hatte tatsächlich auch an Peter Müllers Figur so viel Spaß, wenn man das so bezeichnen kann, weil er mich sehr an Harry Call erinnert hat, also der von Gene Hackman gespielte Figur in der Dialog, dem Coppola-Film. Ey, womit wir schon den zweiten Coppola-Film heute Abend name-droppen.
Einen vielleicht besseren, also wir wissen es ja noch nicht, aber
ich vermute, der ist besser als Megalopolis.
Steile These an dieser Stelle.
Ich weiß es nicht, es bleibt abzuwarten, ja. Aber der handelt ja auch aus einem persönlichen Interesse und aus einer beruflichen Integrität, aus einer klaren moralischen Haltung heraus und verstrickt sich eben auch in wirklich Abgründe, in die er gar nicht hineingeraten wollte. Und sagt dann am Ende eben auch nicht, und der Grund, warum ich das alles gemacht habe, war dieser und jeder, sondern einfach, er tut es, weil es sein verdammter Job ist. Es ist eine unausgesprochene Verpflichtung, der er sich verpflichtet fühlt zu folgen, so, um diesen Satz mal ganz unelegant zu Ende zu bringen. Also Harry Call in, also Gene Hackman in der Dialog. Und das habe ich eben auch bei Peter Miller einfach vermutet, dass da irgendwie jemand ist, der so von seinem beruflichen Ehrgeiz und journalistischem Interesse getrieben ist und vielleicht auch der Verpflichtung seiner Partnerin gegenüber eben auch mal wieder ein bisschen was zu reißen, aber eben auch so persönlich investiert ist in die Geschichte dieses armen alten jüdischen Mannes, der sich da mutmaßlich das Leben genommen hat, dass er sagt, ich will einfach wissen, was dahinter steht. Und dann am Ende, ja, wie du schon gesagt hast, zu sagen so, ja, und das alles tue ich, weil du hast meinen Vater umgebracht. Das ist eben so ein Star-Wars-Twist. Also.
Ja, es ist ein Star-Wars-Twist und es läuft dann halt am Ende.
3 Jahre vor Star-Wars, ja. Und 6 Jahre vor Empire Strikes Back, Entschuldigung.
Ja, was hat dieser Film geahnt, was das Publikum noch nicht wusste? Es ist halt auch ein bisschen schade, dass das Ganze am Ende dann in so einer Blutrache eben endet. Weil auch da, das mag, ich weiß total, warum sie es gemacht haben. Mhm. Ich glaube einfach, weil es ein etwas befriedigendes Ende für einen Film ist. Im Roman passiert das nicht. Also im Roman kann Roschmann fliehen. Und wir haben so einen klassischen, eigentlich eine klassische Theatersituation, in der Miller dann im Krankenhaus liegt und ein Mossad-Agent nochmal zu ihm kommt und ihm erklärt, was jetzt genau alles passiert ist. Mhm. Und dass Roschmann geflohen ist, man hat ihn aber finden können. Und Miller bekommt eigentlich nochmal gesagt, dass seine ganze Aktion auch irgendwie sinnlos war, beziehungsweise gar nicht so gewünscht war auch, und er letztendlich einfach nur ein Fehler im System war oder einfach nur sehr vielen Leuten Ärger gemacht hat mit seiner Unprofessionalität. Ich glaube, dass das größte Plus des Filmes ist, dass er die Politik relativ ausspart und die ganzen Verpflichtungen, die Forsyth hier rein dichtet. Wir haben ja auch noch im Roman eine Gruppe von das wird angedeutet, wahrscheinlich Schläfer-Mossad-Agenten, die so eine Art auch Blutrache an Nazis nehmen und auch sowas sagen wie, wir stellen die nicht vor ein Gericht, wir richten sie hin. Schwierig, sage ich mal. Gut, der Roman ist 1973 rausgekommen, das heißt, Olympia 72 war natürlich schon, ich weiß nicht, ob das ein Kommentar sein soll auf die Mossad-Vergeltungsschläge, die dann ja auch in Spielbergs München porträtiert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so ist. Aber vielleicht auch Sachen, die man in einem heutigen Roman nicht mehr so machen würde. Also den auf Rache dürstenden jüdischen Mossad-Agenten.
Der Film, wie die literarische Vorlage, sind sicher Kinder ihrer Zeit, aber das finde ich eben auch in diesem Film wie auch keinen anderen Film dieser Epoche oder einer anderen Epoche als der, in der wir jetzt leben, jemals zum Vorwurf machen. Das ist dann eben auch einfach so. Ich glaube, 73 oder 74 war man eben so weit, sich mit dem Thema Deutschlands Nazi-Geschichte auf der Ebene so auseinanderzusetzen, wie man sie eben getan hat. Aber ich würde dir recht geben, oder ich weiß gar nicht, ob du es so gesagt hast, dass sich der Film relativ frei macht von einem politischen Kommentar oder sagen wir mal größere politische Kontext und Ereignisse mit einzubeziehen. Also die werden zwar erwähnt, aber niemals wirklich vertieft. Das ist hier schon ein enormes Plus, dass er eben immer wieder auf diese sehr, sehr persönliche Ebene zurückfindet. Wie gesagt, also in dem Fall, wo es dann eben um das Verwandtschaftsverhältnis von Peter Miller zu dem toten SS-Hauptmann geht, finde ich es dann eben weniger geglückt. Aber an allen anderen Stellen tatsächlich immer sehr, sehr spannend, dass es eben immer wieder so rekurriert auf einzelne Leute, die eben ein besonders schweres Schicksal haben. Auch dieser Passfälscher zum Beispiel da, der dann für Peter Miller, also beziehungsweise in seiner Identität als Kolb, da diesen Ausweis anfertigen soll. Und die Geschichte da mit seiner bettlägerigen Mutter da oben, die dann Peter Miller fälschlicherweise für einen Priester hält und dann irgendwie einfach nochmal hier komplett einfach ihre Lebensbeichte ihm da irgendwie in den Schoß schüttet. Und also das fand ich einfach sehr, sehr cool tatsächlich. Oder Das ist gar nicht so sehr irgendwie die großen Ereignisse sind, die der Film immer so ein bisschen als das große Unheil, was vor dem Protagonisten dieser Handlung vor ihnen schwebt, irgendwie herbeizitiert, sondern eben so diese kleinen Ereignisse. Wenn zum Beispiel da Siggi im alten Elbtunnel da weggekascht wird oder fast weggekascht wird von Klaus Löwitsch und dann fährt eben Günter Strack an ihr vorbei und sagt, hier komm, steigen Sie ein. Und also das hat irgendwie auch so eine unterschwellige Bedrohlichkeit, obwohl es so im ganz kleinen Rahmen ist und er eben auch diese Zimmer, also die Freundin in Anführungszeichen, bei der sie dann unterkommt, von der wir eben auch nicht genau wissen, wer sie ist, so, wo Peter Miller dann anruft und sagt so, mit wem rede ich da? Ich bin eine Freundin von Siggi, sie wollen mit Siggi sprechen, denke ich so, das ist so Sachen, die ich so an Spionagegeschichten liebe, dass man sich immer denkt so, oh, wow, welche Motive haben die für ihre Handlung, alle diese Leute?
Ja, ich meine, Film macht, fand ich ja relativ klar, dass das, glaube ich, auch eine, ich nenne es mal linientreue Polizeibeamtin ist, ne?
Ja,
das Stichwort alter Elbtunnel, das ist natürlich das, was ich einfach super reizvoll an diesem Film finde. Also eben einfach ein historisches Hamburg zu sehen, das halt aber auch nochmal entfernt ist von vielleicht Filmen, die heute einfach verfügbar sind. Also das ist halt nicht das 90er Hamburg, das so durch Fatih Akin-Filme relativ dokumentiert ist, ist halt nochmal ein ganz anderes.
Ja.
Also in der Handlungsdiegese vom Roman, keine Ahnung, die Köpernbrücke existiert nicht oder sowas. Wir fahren halt noch mit Autos durch den alten Elbtunnel. Das finde ich einfach super reizvoll.
Ich liebe auch die Szene, der John Voight da am Brathedel im Hauptbahnhof München steht und da erstmal einfach ein großes Bier trinkt zum Mittagessen.
Ja, das wird sehr viel getan in diesem Film. Also, ja, es ist noch eine andere Bundesrepublik einfach.
Ja, tatsächlich, ja. Wird sehr viel geraucht, sehr viel getrunken, sehr viel gesungen in diesem Film. Leider überwiegend tatsächlich keine besonders guten Lieder. Klaus Löwitsch darf mit einem schallgedämpften Revolver schießen. Das ist immer so ein Pet-Peeve von mir. Also tatsächlich, wenn ich immer sowas sehe, also tatsächlich Revolver, wo dann irgendwie ein Schalldämpfer vorgeschraubt wird und die dann eben schießen, denke ich mir, ja, so funktioniert ein Revolver nicht, aber gut.
Ich finde sowieso die ganze, ich nenne es mal Action-Sequenz in der Druckerei richtig toll. Also sowieso Druckereien einfach ein super Ort für Kampfszenen. Frage mich, warum das nicht mehr Filme begriffen haben. Ich erinnere mich halt nur noch an eine recht prägnante Szene in Spielbergs Catch Me If You Can, die auch ja in so einer Druckerei spielt, wo die Seiten dann so fliegen.
Stimmt, ja. Gegen Ende, ja, sehr schön.
Ja. Also dem Film ist, glaube ich, sehr daran gelegen, so ein paar Suspense-Szenen halt einzubauen, die es im Roman nicht unbedingt gibt. Da ist es halt nämlich alles betont auch unspektakulär. So, da gibt es dann halt eben auch Autobomben, die einfach nicht zünden, weil der Attentäter halt die Bombe nicht ganz so gut verkabelt hat. Wir haben ein U-Bahn-Attentat.
Oh ja,
das, sehr unangenehm, das auch echt unangenehm ist, aber auch cool gemacht ist. Du hast diese Bedrohungssequenz im alten Elbtunnel schon angesprochen. Und da glänzt der Film, glaube ich, dann auch immer, wenn er diese Sequenzen schafft.
Ich glaube, dieses U-Bahn-Attentat ist tatsächlich auch wieder so Stichwort Wahrhaftigkeit, tatsächlich auch mit so einem extrem unangenehmen Gefühl verbunden oder packt einen auch sehr, weil ich meine, gerade wenn man in Metropolen lebt wie wir, Hamburg und Berlin, ist es eben auch etwas, was man, ich möchte mal nicht sagen, nicht aus der täglichen Berichterstattung kennt, aber es passiert eben alle Nase lang, dass Menschen aus welchen Gründen auch immer sich gerne mal vor die U-Bahn oder S-Bahn oder Tram schubsen. Und tatsächlich, also damit wird man ja irgendwie tagtäglich oder nicht tagtäglich, aber einigermaßen regelmäßig konfrontiert. Und deswegen ist das eben auch so eine Bedrohung, die man irgendwo, wenn auch auf eine etwas abstrakte Art und Weise nachfühlen kann. Also das ist, der Film ist schon echt gut. Also so auch in seinen kleinen Actionspitzen, Spannungsmomenten. Ich fand's, weil du sagst hier, diese langgezogene Suspense-Sequenz, Spannungssequenz in der Druckerei, finde ich enorm stark und muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich zu dem relativ späten Zeitpunkt gar nicht mehr so von dem Film erwartet, dass er wirklich innehält und dieser Szene auch Zeit gibt, nochmal so zu atmen. Die ist ja sehr, sehr lang gezogen tatsächlich. Also die, wie sich John Voight anschleicht und dann langsam da die Tür öffnet und sich da, also das dauert ja endlos lange, bis er dann tatsächlich ja mit Klaus Löwitsch dann aneinander gerät und die beiden dann haben kämpfen. Aber also wow, also hat mich tatsächlich sehr, sehr beeindruckt, wirklich.
Ich habe mich halt so gefragt, warum ist dieser Film nicht mehr irgendwie im kollektiven Gedächtnis verankert so? Mhm. Also warum nennen wir ihn nicht, wenn wir eben über große Paranoia-Verschwörungsthriller der 70er reden? Also da spricht man ja doch eher von irgendwie Parallax View oder sowas. Vielleicht, weil der Film letztendlich doch versagt, so eine allumfassende Bedrohungsatmosphäre herzustellen. Also es gibt Momente, wo sinistre Figuren Peter Miller auflauern und sowas sagen wie, hallo, ich bin der Dr. Schmidt, stellen Sie Ihre Recherchen mal lieber ein. Aber da sind doch andere Filme, vielleicht auch der Marathonmann würde ich vielleicht als Vergleich auch nochmal nehmen, weil er auch ein ähnliches Thema behandelt, doch nochmal etwas nahegehender, jedenfalls ging mir das immer so. Also so die Akte Odessa kann man super so distanziert betrachten. Und sagen, das ist schon ein sehr gutes Handwerk, was hier präsentiert wird. Aber so richtig was in Erinnerung bleibt einem dann nicht, außer dass es halt einfach ein sehr, sehr gutes 70er-Jahre-Handwerk war, wie halt ja die meisten Filme aus dieser Zeit.
Ja, ja, das ist auch tatsächlich meine Wahrnehmung. Das ist kein Film, von dem man heute noch so redet. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, inwieweit man noch über den Marathonmann groß redet, der ein Riesending war, als ich jung war. Allerdings, ich weiß nicht, ob der heute noch so groß besprochen, geliebt wird, wie auch immer. Ja, aber klar, er hat diese Showstopper-Szenen tatsächlich.
Ja, er hat eben die Szenen,
Dustin Hoffmann beim Zahnarzt, der nächste Mal, ohne jetzt hier zu viel zu verraten. Und das hat eben die Akte Odessa oder die Odessa-Fall tatsächlich nicht. Ich gehe da nicht raus und denke mir, okay, das ist irgendwie so ein Moment, der bei mir bleiben wird lange Zeit. Das ist jetzt auch wirklich alles Kaffeesatzleserei und glaube ich, steile Thesen noch und nöcher. Ich möchte es nicht mal als solche formulieren, weil ich noch nicht mal weiß, ob das meine sind, aber er ist für mich auch, ich glaube, Marathonmann zum Beispiel, ich finde das eigentlich als passender Vergleich, weil das eben auch eine Spionagehandlung, die sich relativ frei macht, aber tatsächlich von größeren politischen Statements, ist noch unpolitischer als die Akte Odessa und ist deswegen vielleicht auch noch ein Ticken zeitloser, mal ganz abgesehen von seinen wirklich so zwei, drei herausragenden Schauspielmomenten, die eben vielleicht die Akte Odessa nicht hat. Und dadurch vielleicht auch irgendwie heute leichter wegzugucken als das hier, das eben schon noch quasi so in der grausamen historischen Wahrhaftigkeit des Nationalsozialismus verankert ist, das auch immer wieder erwähnt wird, aber dann doch in letzter Konsequenz nicht wirklich daran interessiert ist. Also vielleicht ist er auf der einen Seite nicht politisch interessiert genug und dann auf der anderen Seite wieder zu politisch. Aber ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll.
Das ist aber, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Das würde ich so unterstreichen.
Weil du siehst ja schon diese alten Nazis, aber das System des Nationalsozialismus wird ja wirklich nie thematisiert. Es wird zwar nicht gesagt, hier klar, die Einzelnen sind schulden, das waren so Einzeltäter und ne, am Ende irgendwie so, der Fisch stinkt vom Kopf, irgendwie 100 wirklich grausame, teuflische Leute, aber der Rest ja ist ja einfach nur mitgelaufen. Das sagt der Film nicht, aber er reduziert es ja schon so auf diese, ne, diese Division Siegfried und diese ganzen alten Nazis. Mhm.
Genau, ich glaube, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Er ist halt nicht an einer Systemanalyse interessiert, wie es vielleicht ein Film wie eben Das Urteil von Nürnberg dann doch durchaus noch ist. Es ist halt so ein bisschen Staffage alles eher. Weil ich mich so frage, hätten es wirklich Nazis sein müssen? So.
Ja, schon, natürlich, klar, weil die Gewicht mit sich bringen, weil man natürlich einfach weiß, die sind Teil des systemischen Bösen und natürlich, also deswegen hat Roschmann eben auch eine ganz andere Bedeutung und diese Worte, die er dann am Ende spricht, auch von der Herrenrasse, also wo er dann irgendwie auch nochmal monologisieren darf und darf ja sagen, hier, Peter Miller, selbst du, guck dich an, groß, blond, blauäugig, auch du gehörst zu uns, das hat natürlich auch nochmal ein ganz anderes Geschmäckle, Gewicht und eine ganz andere Ekelhaftigkeit, als wenn das einfach irgendein Sowjetspion sagt, dem Peter Miller da auf die Schliche gekommen ist.
Ja, ich glaube nur, es bleibt halt bei dieser Ekelhaftigkeit und im Roman haben wir mehrmals, sagen wir, ältere Männer, wo du merkst, die Ideologie ist noch da und die sich eher zurückhalten müssen, nicht in S-Ideologie oder in S-Wortwahl zu sprechen. Mhm. Und dadurch bekommt es halt eine ganz andere Dimension. Ja. Weil man eben halt so merkt, nein, es ist halt eine es ist ein Weltbild, das irgendwie verankert wurde. Ja. Und das kriegst du eben mit einem Schnipser nicht weg. Das kriegst du mit einer auf dem Papier stattgefundenen Denazifizierung halt nicht weg. Mhm. Und das fehlt mir ein bisschen in dem Film.
Ja.
Also ja, der zeigt uns, oh, der Polizeipräsident, der ist aber auch noch ein Nazi-Sympathisant. Oder wie du schon gesagt hast, da gibt es eben die Division, die ihr Bierfest feiert. Aber es bleibt, glaube ich, halt auch so ein bisschen bequem alles bei der ganzen Sache.
Mhm.
Man wird hier nicht herausgefordert, glaube ich, so als Zuschauerin. Man geht hier nicht raus und denkt sich, oh, was ist denn mit meinem Nachbarn oder sowas? Was vielleicht, wenn ich das jetzt mal, das ist ein ganz anderes Thema, aber vielleicht mal mit einem Film wie Spotlight vergleiche, der ja schon auch so, der, wie gesagt, ist halt ein Systemproblem. So, und es ist halt auch eine Sache, über die nicht gesprochen wird. Mhm. Und das ist das Problem.
Mich reizt es auf jeden Fall nochmal der Geschichte des echten Rochemont nachzugehen, weil mir als Laienhistoriker, also als jemand, der historisch schon sehr interessiert ist und natürlich auch einfach aufgrund der Generation, in die er reingeboren wurde, sich sehr viel auch in der Schule mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat, mir erscheint es immer noch als absolut unwahrscheinlich und unverständlich, wie Menschen wie ein SS-Lagerkommandeur, wie dieser Rochemont, relativ kurz nach Ende des Krieges oder der Zeit des Nationalsozialismus sich beruflich in einer so weit oben angesiedelten Situation wiederfinden. Ich meine, klar, unter neuer Identität, aber jemand merkt sich doch das Gesicht oder fragt doch auch mal, was hast du eigentlich vor 45 so gemacht? Und der Film, das Narrativ des Films ist ja, der ist dann Vorstandsmitglied in einem führenden Elektronikkonzern, der aber komplett fiktiv ist und ich glaube sogar in der fiktiven Stadt angesiedelt ist hier. Und das macht es dann eben doch so auf den letzten Metern ist dann eben auch The Odessa-Fall, der Film, wie ich nehme auch an, auch der Roman, so ganz eindeutig fiktiv. Da sind wir dann plötzlich nicht mehr in München oder Heidelberg, sondern irgendwo bei Pipapo Electronics in Fantasiehausen oder so. Und mich würde interessieren, ob das so in Gänze oder in Teilen der Realität auch entspricht, der Karriere von Rochemont nach dem Krieg.
So halb, also tatsächlich, ich glaube, seine Flucht entspricht relativ, oder seine Verschleierung entspricht, glaube ich, relativ dem, was tatsächlich passiert ist. Jetzt nur oberflächlich recherchiert, der Wikipedia-Artikel verrät mir, dass die reale Person Rochemont wenig mit der Filmpersona gemeinsam hat. Aber der Roman verwendet eben auch einen Großteil darauf, uns zu erklären, wie so eine Flucht von hohen SS-Generälen eben stattfinden konnte. Und eben auch, wie das im Fall von Rochemont tatsächlich passiert ist. Nämlich, dass man sich eben nicht hat verhaften lassen in einer Offiziersuniform, sondern eben in einer einfachen Soldatenuniform. Und Miller stellt eben auch explizit die Frage, wie können diese Leute denn neue Identitäten annehmen? Und dann erklärt ihm eben der Simon Wiesenthal, den es ja auch wirklich gab, Spitzname der Nazi-Jäger, dass eben in den Gefangenenlagern die Soldaten natürlich häufig auch keine Identitätsdokumente mehr da hatten und einfach nur nach einem Namen gefragt wurden, wenn sie eingewiesen wurden. Und da konnte man eben auch einfach einen falschen Namen sagen. Und wenn man dann seine Zeit abgesessen hat, hat man ein Dokument bekommen, das eben bestätigt hat, man hat seine Zeit abgesessen und konnte damit einfach, in Anführungszeichen einfach, in der BRD zu einer offiziellen Stelle gehen und sagen, hallo, ich bin Heiner Müller und ich hätte gerne meinen Perso oder ich hätte gerne meinen Pass. Und das ist im Fall von Rochemont halt nicht möglich, weil er erst lange Zeit nach dem Krieg erkannt wurde durch ein paar Unachtsamkeiten, weil ihn tatsächlich ein jüdischer Rieger-Überlebender erkannt hat. Und da bringt Forsythe dann eben die Odessa rein, die ihm dann geholfen hat und ihm irgendwie einen Pass zugespielt hat. Er sagt, es ist halt wichtig, dass es ein Pass ist und kein Personalausweis und kein Führerschein oder sowas. Also der Roman ist halt da nochmal wieder sehr dran, uns zu erklären, wie sowas überhaupt passieren konnte.
Nochmal ganz kurz zur titelgebenden Akte Odessa wollte ich nochmal erwähnt haben, wenn sie denn tatsächlich da gefunden wird in der Scheidung tritt gegen Ende des Films, fand ich die fast schon liebenswert naiv gestaltet tatsächlich. Also es ist quasi so ein selbstgebundenes Buch, wo dann eben handschriftlich reingeschrieben wurde, die wahren Identitäten ehemaliger Nazi-Befehlshaber mit eben dazugehörigem Foto und das sieht eben aus fast wie so ein Schulheft tatsächlich.
Aber finde ich relativ realistisch auch so.
Ja, natürlich.
Weil es ist ja auch halt nur in Anführungszeichen einfacher Druckereimitarbeiter, der, wir sind hier immer noch in Deutschland, irgendwie dokumentieren musste, was er da halt gemacht hat. Und sowohl Film und Buch sagen ja auch, dass es so ein bisschen seine Lebensversicherung auch.
Ja, tatsächlich. Also, dass man da vielleicht auch wiederum einer der vielen Gründe, warum dieser Film nicht so die Zeit überdauert hat wie andere Spionagestoffe aus dieser Zeit, dass er da vielleicht auch eher der Realität ist immer so ein blödes Wort, der Wahrhaftigkeit irgendwie so sich so verpflichtet fühlte, dass er irgendwie eher kleine Brötchen gebacken hat, tief gestapelt hat, als jetzt irgendwie so mit großen Gesten zu arbeiten. Ja, weil wie gesagt, das wirkt alles sehr, sehr glaubwürdig, aber eben nicht spektakulär, nicht wirklich denkwürdig. Aber das macht den Film eben auch so in seinen wirklich guten Momenten so stark. Wie, also, was ich auch toll finde, ist, wenn, also man sollte dazu sagen, für Menschen, die den Film nicht gesehen haben, Peter Miller wird irgendwann eben ausstaffiert quasi als dieser ehemalige Nazi-Kolb. Älter gemacht, ihm werden dann die Haare einfach heller gemacht, ein paar Falten geschminkt und so.
Von Herbert Fuchs.
Von Herbert Fuchs, ja genau. Er kriegt eine Narbe eingebrannt, die eben der entspricht, die der echte Kolb hatte, und schleicht sich da eben in diese Nazi-Organisation ein. Und dann wird er eben gegrillt von zum anderen Nazi, also ganz, ganz viele Nazis. Auch das sind toller Suspense-Momente, der eben geprüft wird, ob es sich bei ihm auch um den wirklichen Kolb handelt. Aber vorher geht er eben diesen Umweg über diesen Nazi-Antiquar, der eben da Erinnerungsstücke aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs verkauft. Und der dann eben auch noch so, auch das fühlte sich so wirklich so echt an. Weil ich vermute, ehrlich gesagt, immer wenn ich solche Läden sehe, dass sie alle
alle so ein Hinterzimmer eine haben. Bestimmte Kundschaft
ja, haben. Ja, eine bestimmte Kundschaft haben und alle so ein Hinterzimmer haben, wo da die Reichskriegsflaggen hängen und die Hakenkreuze und was weiß ich. Und der zeigt ihm dann eben auch so ein eisernes Kreuz und dann sagt er, ja, hier, aber wo ist denn hier die Gravur? Du weißt schon, welche ich meine. Ja, und dann sagt der Antiquar, ja, das dürfen wir leider nicht. Aber ja,
genau, das dürfen wir leider nicht.
Dann merke ich eben sofort, dass ich einen Kenner vor mir habe, der danach fragt. Und dann sagt eben hier Peter Miller in seiner geheimen Identität schon, wollt so, haben Sie sich was Besseres für mich? Und dann geht eben der Antiquar, Ackermann heißt der, da in sein Hinterzimmer und dann hängt da eben alles voll mit Nazi-Kitsch. Und auch das fand ich so toll tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall, das ist auch ein großer Moment des Films. Ja, wahrscheinlich immer die, wo man so das Gefühl hat, ja, wahrscheinlich passiert das genauso.
Ja, das ist wahrscheinlich so, klar. Ist auch blöd, der Film bestätigt meine eigenen Vorurteile gegenüber menschenrechter Gesinnung. vielleicht ist es auch okay.
Ja, wir wollten nicht den ehrbaren Beruf des Antiquariaten in den Dreck ziehen.
Nein, mit Sicherheit. Es gibt auch bestimmt Leute, die sammeln sowas einfach nur aus historischem Interesse. Die haben wahrscheinlich alles voll. Ja, genau.
Ich glaube auch. Ist eine rein ästhetische Kategorie gewissermaßen.
Sehr, sehr schön, ja.
Wie hier der Vater in American Beauty.
Ja, natürlich, ganz klar, ganz klar.
Ein guter Film, aber leider kein sehr guter Film. Also so immer eigentlich so das Beste, um drüber zu reden.
Er gibt auf jeden Fall eine Menge her. Und dann wiederum ist er doch relativ anspruchsvoll zu bereden, weil er eben sehr, sehr storylastig ist. Und ich mag ja tatsächlich Filme, die eher so mit Schauwerten glänzen, als mit einer wahnsinnig vertrackten Handlung und drölft sich Protagonisten. Und das ist eben auch dieser Film hier. Aber ich muss mal sagen, dafür, dass das ist, macht das einem relativ einfach, weil es immer dann noch genug Humor gibt und Actionspitzen und Suspense-Momente, dass man nicht überfordert ist davon, dass jetzt eben noch der drölfzigste Mensch auftaucht, der auch noch irgendwie eine Rolle spielt in diesem ganzen Verschwörungsgeklüngel und Geheimoperationsgedöns. Also macht Ronald Neame hier schon gut und ich würde auch sagen, den kann man echt gut gucken.
Ja, man bekommt das, was man bestellt hat. So.
Was kriegt man denn bei euch, wenn man bei den Celluloid-Zynikern reinhört?
Man bekommt demnächst auf jeden Fall eine Umstellung im Programm. Da möchte ich aber noch nicht zu viel sagen. Wir sind da hinter den Kulissen hart am Rumoren. Ansonsten gibt es mehrere Reihen, die wir da durchziehen. Also es gibt Nostalgie auf Kindheitsfilme, also Kindheitsfilme von meinem Co-Host Moritz und mir. Wir haben gerade die Bibi und Tina-Filme besprochen. Das war Mann. Leider nicht so spaßig, wie ich gedacht hätte, dass es wäre.
Sowas wird immer besser, als es im Endeffekt ist.
Ich hatte sehr positive Erinnerungen an den dritten Teil der Bibi und Tina-Reihe. Und ich muss auch sagen, das ist der beste Teil der Reihe. Aber die sind schwierig, sagen wir so. Ansonsten gibt es das Format German Gulasch, wo wir über die interessantesten deutschen Filme sprechen. Mhm. Mein Co-Moderator Patrick Kittler und ich so ein bisschen uns zur Aufgabe gemacht haben, eine Geschichte der deutschen modernen Komödie nachzuzeichnen und uns zu fragen, wie hat es das Land vielleicht zu dem gemacht, was es ist, so wo können wir schon Sachen erkennen. Da sprechen wir dann über Topfilme wie Vollidiot mit Oliver Pocher oder Männersache mit Mario Barth. Also das ist so die Kategorie, auf der wir uns bewegen. Großer Spaß für alle. Es gibt ein buntes, pickepackevolles Programm und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Du bist ja auch ein paar Mal dazu hören. Wir haben da unter anderem über James Gray gesprochen. Wir haben ein paar Rückblickfolgen gemacht, wo wir locker über interessante gesehene Filme sprechen. Ja.
Ich bin mir auch sicher, wir schließen unser James Gray Doppel ab irgendwann in den nächsten fünf Jahren. Da fehlen ja noch ein paar Filme.
A Gift That Keeps On Giving.
Ja. War eine gute Zeit, ich komme auch gerne wieder. Also hört zu Lord Südica, entsprechende Links in den Shownotes und danke dir, Finn, für diesen tollen Filmwunsch, ganz ehrlich. Hat mich ein bisschen aus dem Nichts getroffen und ich dachte, warum? Und als ich ihn dann sah, dachte ich, ah, darum. Dankeschön.
Immer gerne. Schön, dass ich hier sein durfte.
Bis dann. Bye-bye.
Bye-bye.
Peter Miller risks his life to expose the deadly truth. The story is true. The ending will startle you. The Odessa File, starring John Voight, Mary Tam, and Maximilian Schell.